Tja.
So, jetzt wird ja einfach mal durchgezogen hier. Take 5. Auf geht's.
Herzlich ja. Willkommen zu...
Nimm du ihn.
Ich hab ihn sicher.
Vielleicht ändert das jetzt wirklich was, wenn du mal anfängst.
Ja, soll ich mal anfangen?
Ja, fang du mal an.
Okay. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Genau. Ich wollte übrigens sagen, ich hätte recht gehabt und du nicht.
Das stimmt.
Schwerin hat wirklich 3-0 gewonnen gegen die roten Rahmen.
Ja, ich will mal so sagen.
Ich glaube, wir sollten das nächste Mal einfach mit irgendwas Tollem wetten. Um einen Kasten Bier und da du kein Bier trinkst, gewinne ich sowieso. Das finde ich auch.
Das ist, es ist für mich eine Lose-Lose-Situation, oder?
Naja, nicht ganz. Also
eine Lose-Not-Win-Situation.
Ja, so, okay. ja, weil das eine Mal gebe ich den Kasten Bier aus und schenke ihn mir und bei dem anderen Mal gibst du mir einen Kasten Bier aus.
Ja, also alles nicht so prickelnd.
Doch, für mich schon.
Ja, okay. Naja, so viel ist jetzt auch nicht passiert, oder? Was war bei dir so los die Tage?
Wie gesagt, volleyballtechnisch gab es nicht viel zu erleben, weil es ist ja immer noch Lockdown. Also von daher...
Übrigens finde ich es schade, dass ihr gar nichts macht.
Tja, ja, soll ja jeder machen, was er will.
Dagegen wir, da muss ich ja schon mal sagen, also unsere Mannschaft, zumindest eine Mannschaft, na gut, es ist eigentlich auch nur eine Mannschaft, die haben zumindest eine Beobachtungsaufgaben aufbekommen, das hatte ich ja schon mal erzählt, also das heißt, ja, die Liberas mussten sich...
Ich möchte noch einmal ganz kurz einhaken. Ja, also mich hier kritisieren und dann sich hier Honig ums Maul schmieren, das geht gar nicht.
Warum?
Was macht denn die Mannschaft, wo du trainierst?
Gut, ja, Tom, hast recht, weiter geht's.
Ja.
Ich habe nichts gesagt.
Ich wollte es nur mal gesagt haben.
Ich habe nichts gesagt.
Ich will ja nicht sagen, dass ich gesagt habe, aber ich habe es gesagt.
Ja. Naja, also die Beobachtungsaufgabe bestand ja, wie gesagt, daran, dass unsere Spielerinnen ein Spiel anschauen sollten, Schwerin gegen Erfurt.
Also es geht jetzt um deine Jugendmannschaft, die du trainierst, als hervorragender Trainer und dich natürlich trotz Lockdown da sehr doll engagierst.
Okay, ich höre gar keinen Sarkasmus da drin übrigens.
Ich wollte dir jetzt eigentlich nur ein bisschen Honig ums Maul schmieren und freundlich sein, aber das war noch nicht mal sarkastisch gemeint.
Ach so, na gut, dann nehme ich mal so hin. Ich behalte das im Auge.
Genau, ja, du hattest ja schon letzte Folge erzählt, dass es da Beobachtungsaufgaben, oder davor die Folge, ich weiß es gar nicht.
Ah, ich weiß, nee, war letzte Folge.
War letzte Folge, ja, dass sie da Beobachtungsaufgaben hatten. Und das Spiel Schwerin gegen Erfurt war das, ne? Sollten die Mädels, sind noch Mädels, die trainieren?
Ja, ja.
Genau, sich anschauen und da so ein paar positionsspezifische Sachen dokumentieren, aufpassen. Du hast da gewisse Aufgabenstellungen auch gestellt.
Genau.
Und jetzt hast du mir erzählt, du hast da was ganz Cooles gemacht. Erzähl mal.
Ja, also da will ich mich jetzt nicht mit den fremden Federn spücken. Also Inspiration tatsächlich von Benjamin Kurz vom VfC Wiesbaden. Vielen Dank nochmal dafür. Die Idee war sozusagen, wir hatten Auswertungs...
Man sagt heutzutage, Props gehen raus an dich.
Ach so. Unsere Zielgruppe ist aber nicht so jung. Naja, unser Alter ungefähr.
Okay.
Naja.
Ja, unser Alter sagt das. Erzähl weiter.
Ja gut, also. Du bringst mich heute jetzt ganz schön aus dem Konzept gerade. Ja, ich habe komplett meinen Faden wieder verloren. Naja, also jedenfalls hatten wir jetzt so Gruppensitzungen, in denen wir jetzt halt die Aufgabengruppen, also positionsspezifisch ausgewertet haben.
Natürlich alles unter hygienisch korrekten Maßnahmen, nämlich online, Zoom oder Skype oder eine andere Videoplattform.
Genau, und da war so die Idee, ob man sich vielleicht zu diesen Auswertungssitzungen dann Bundesliga-Profis dazu holt, die sich mal dazu schalten und dann vielleicht für Fragen oder so offen stehen. Und ich muss sagen, das hat erstaunlich gut geklappt. Wir hatten jetzt schon, also Stand heute ist Sonntag, 7.2. hat das schon ganz gut geklappt. Also bisher zwei Leute waren schon da, Sarah Straube vom Dresden SC für die Zuspielerinnen und Patricia Nestner vom SSC Palmberg Schwerin für die Liberas und ja, super, erstens super sympathisch, zweitens super auf die Fragen eingegangen und man hat auch deutlich gemerkt dann, als beide sich auch verabschiedet haben, dass danach die Leute noch super, ja, ein bisschen motiviert schon rausgegangen ist, was ja im Moment wirklich schwierig ist, einfach dadurch, dass nichts in der Halle passiert, ne? Und von daher, glaube ich, war das schon eine ganz gute Möglichkeit. Also ich glaube, eine Sache vielleicht für Leute, die es auch probieren wollen, weil vielleicht kennt jemand auch jemanden in der ersten Liga, ich glaube, da ist erstens wichtig, hat mir auch Benjamin vorher gesagt, dass ich auch vorbereitet, wie so einen Leitfragenkatalog noch zu haben, weil es ist schon so, und das war auch die Tage so, dass erstmal die Mädels, ich sag mal, ein bisschen zurückhaltend waren, was eigenständige Fragen betrifft. Von daher wäre das ein Anschweigen gewesen. Deswegen sollte man als Trainer da auf jeden Fall Leitfragen vorbereiten. Naja, Tom, was sagst du da? Ist das wirklich so gewesen?
Ich erinnere mich gerade an unser Live-Podcast mit Marie Schölzel. Da war ich im ersten mit aus. Aber da war ich ganz froh, dass du so ein paar Fragen hattest und das nicht zu einem Anschweigen gekommen ist.
Ja.
Zumindest nicht zum großen.
Ja, weil es ist halt mit der Zeit funktioniert das schon, und was dann natürlich noch der Vorteil war, dass wir hat das über Skype gemacht, und da hat man ja auch einen Chat, und über den Chat konnten die Leute dann, die sich halt nicht getraut haben, ihr Mikrofon anzuschalten, konnten dann halt auch dort Fragen stellen, und
Und
die konnten wir dann so einarbeiten.
ich finde aber, du hast auch durch das Skype oder so, hast du ja trotzdem eine gewisse Distanz einfach zwischen der Person. Du sitzt ja nicht so im Raum und ich glaube, dadurch lässt sich das auch leichter eine Frage stellen,
Ja.
weil man ja gar nicht so genau weiß, wer, also ich sag mal umgekehrt, Marie Schölzel weiß nicht, wer wir sind unbedingt, aber wir wissen, wer sie ist. Und dadurch lässt sich das, glaube ich, immer ein bisschen ja, leichter fragen, ist halt so die
Ja.
hat natürlich Vor- und Nachteile. In dem Fall hat es mal einen Vorteil, aber sonst hat ja auch das Internet immer mal ein paar Nachteile.
Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, es hat super gut funktioniert. Ich kann das nur empfehlen. Auch natürlich, wenn es halt irgendwie passt. Bin mal gespannt, wie die nächsten Sitzungen so verlaufen noch. Da haben wir auch jetzt schon auch sehr, sehr gute Kandidatinnen dabei, die uns da mit in die Sitzung folgen. Ja, freut mich auf jeden Fall da schon mal ein großes Dankeschön. Wer das ist, werde ich irgendwann später mal erzählen und wie das da war. Aber ja,
Das
ist
wirst
auf
du
jeden Fall
irgendwo
schon eine
anders
coole
mal
Sache.
droppen.
Jetzt werde ich woanders droppen. Ja, sorry, wir müssen mehr so reden, ne? Naja, sorry. Das kann ich nicht, der muss hier üben.
Da ich glaube, wir müssen mal weiter üben, das ist nicht unsere.
Ist legit nicht meine Sache. Naja, gut, wie auch immer. Apropos Kommentatorentum.
Oh, hast wieder eine herrliche Überleitung geschaffen. Aber genau, wir wollten
Ja.
uns natürlich nochmal, wenn irgendjemand uns zuhört, der hier gerade in Thüringen verantwortlich ist für irgendeine Mannschaft und für Live-Übertragung. Also wenn da natürlich, wir hätten schon ein gewisses Interesse oder zumindest einen Spaß daran, uns mal als Kommentatoren auszuprobieren.
Wir haben das ja gerade auch probiert, muss man nochmal dazu sagen, beim Spiel Münster gegen Potsdam. Und war witzig. Also natürlich, ja, also es wäre schon ganz cool. Wir hätten auch halt zuvor noch in Take 3 oder 4 gesagt. Wir haben auch die Ausstattung.
Wir haben auch die Ausstattung und das Know-how.
Ja. Wir sind ja quasi beide Trainer und beide auch durch unseren Podcast im gewissen Sinne journalistisch aktiv. Da muss ich schon selbst lachen.
Und du musst aber auch dran denken, wir sind nicht nur Trainer, wir sind auch beide Schiedsrichter
Das
mit einer gewissen
stimmt.
Erfahrung. Also wir
Ja.
wissen natürlich auch da genauestens drüber Bescheid und können im Zweifelsfall auch den Schiedsrichter möglichst viel dumm machen.
Das stimmt, ja.
Was man
Und
natürlich nicht machen dürfte in so einem Fall.
haben auch irgendwie dadurch, dass wir in keinem nicht mehr, also nicht mehr zumindest, aber kein Bundesliga-Verein sind, auch sind wir super neutral. Das wird ja gerade im Moment sehr, sehr hart diskutiert immer. Also,
Ja, dass
was ich
man.
so lese, neulich mal ein Spiel geschaut, Dresden gegen irgendwen, ich weiß gerade nicht mehr, da war auch, ja, wurde ganz schön geschimpft auf die Kommentatoren, wobei das Volker und ich weiß nicht, wer der zweite war, Volker Kruchau und der zweite, haben das eigentlich meiner Sicht ganz gut gemacht. Natürlich, wenn ich halt in dem Verein bin, dann sage ich auch mal, ja, klasse, hier, hoffentlich holt sich jetzt der Dresdner SC halt den Punkt oder den Satz, was weiß ich. Ist halt normal, aber wird ganz schön viel geschimpft auf die Kommentatoren, so in den sozialen Medien. Geht ja auch leicht.
Weil man natürlich einen Abstand hat, wie wir gerade besprochen
Ja.
haben.
Ja, gut. Aber kommen
Ja,
wir
gut.
zum eigentlichen Kern unseres Themas heute.
Wir haben uns echt schwer getan, irgendein Thema zu finden, worüber wir sprechen wollen. Einfach aus dem Grund, es ist ja einfach nichts los, außer erste Bundesliga, die da ein bisschen spielt. Aber wenn man da jetzt nicht unbedingt so sehr mit dabei ist ich habe ja schon mal so ein bisschen erzählt, Schwerin ist zwar so ein bisschen mein Favorit, aber. Das wäre jetzt nicht so, dass ich das sage, ich muss bei jedem Spiel mit dabei sein oder sonst irgendwie was. Das ist alles irgendwo. Und daher, wenn man da nicht so viel zu tun hat mit dem Thema, ist ganz schwierig, da sich irgendwo reinzufinden. Wenn man gerade selber Spieltage hat, und das ist uns ja doch ein paar Mal dann gerade so in der ersten Zeit passiert, dass man dann ja irgendwelche Situationen beim Spieltag hat und sagt, darüber müssen wir jetzt mal reden. Also, wie gehst du denn da als
Ja,
Trainer vor?
ja.
Ich erinnere mich an die Folge, wo es darum ging, wann man die Auszeit nimmt als Trainer und so weiter und so fort. Das ist natürlich alles dem irgendwo geschuldet, das hat man erlebt und hat sich gedacht, na, aber ich würde es ganz anders machen, wie machst du das denn? Dann kommt man so ins Gespräch, also gerade wir beide, kommen dann halt hier mit Zuhörern ins Gespräch und man spricht dann einfach darüber. Aber dadurch, dass halt, und ich glaube, dass deswegen hören auch gerade nicht viele unbedingt unseren Podcast, es ist halt einfach gerade nichts los und da kann man auch schwer sich irgendwo in solche Situationen reinversetzen.
Das stimmt.
Und für mich persönlich muss ich auch sagen, es tut immer irgendwo ein bisschen, Anführungsstrichen, weh, über Pott oder über Volleyball zu reden, weil man es halt einfach gerade nicht machen kann und, ja. Und in der Theorie ist Sport scheiße, sage ich jetzt mal ganz grob, sondern man muss das selber mal machen, man muss selber so Sachen erlebt haben und damit schafft man nämlich wiederum einen ganz guten Übergang, man muss es selber erlebt und selber geschafft haben. Wir wollen heute über Feedback reden, über Fehlerkorrekturen als Trainer und ein Feedback-Form, um vielleicht um diesen Übergang zu vervollständigen, ist natürlich das intrinsische Feedback.
Ja.
Und jetzt habe ich meinen Übergang schon vergessen. Verdammte Scheiße.
Ich wollte gerade sagen, also so gut, also bis jetzt war der Übergang so gut, ich war selbst überrascht. So gut
und jetzt habe ich es bei
Faden verloren. Das ist vermasselt. Schade.
Verloren.
Schade, schade. Aber immer noch besser als die 4 Versuche, die hier vorher hatten. Okay, aber wir können ja einfach mal einsteigen, weil die Sache ist natürlich so, Feedback ist immer so eine Geschichte für sich, ne? Weil also, oder Korrekturverhalten, ne? Weil irgendwie ist das natürlich der zentrale Punkt, um Spieler auch besser zu machen, weil man muss ja auch unter Umständen, ne, ist jetzt erstmal eine steile These, wir werden dann ja später drüber reden, aber muss ich ja dafür sorgen, dass Fehler nicht mehr gemacht werden, sondern dass die Leute besser werden. Da muss ich denen Feedback geben.
Zumal man ja sagen muss, Volleyball ist auch ein Sport, der halt aus den Fehlern anderer einfach stammt. Also faktisch, wenn du als Mannschaft alles richtig machst, kannst du zwar auch den Punkt verlieren, aber zum Großteil machst du ja als Mannschaft irgendwo einen kleinen Fehler und der fällt dir dann zum Schluss auf die Füße.
Ja, ich erinnere mich auch ganz dunkel an eine A-Trainer-Hausarbeit dazu und da kann ich nur zustimmen. Deswegen, also ist das schon ein zentraler Punkt und es gibt halt in dem Feld ganz, ganz viele Irrtümer, das muss man so ganz klar sagen. Vielleicht erstmal zur Einordnung, zum Feedback insgesamt gibt es, Tom hat das ja gerade schon probiert anzufangen.
Anzureißen.
Gibt es intrinsisches Feedback und sogenanntes erweitertes Feedback.
Oder extrinsisch.
Ja, oder so. Willst du einen anderen Satz noch sagen dazu?
Das soll ich nochmal anders? Ja, es gibt das Ganze natürlich auch mit Motivation. Es gibt intrinsische und extrinsische Motivation. Intrinsische Motivation ist also die Motivation von innen heraus. Ja, man macht irgendwas, weil man der Überzeugung ist. Zum Beispiel Hooligans, ja, die machen das ja nicht, weil, das ist jetzt ganz übertrieben, ja, die machen das ja eher, weil sie das ja von innen heraus, weil sie irgendwas für sich da Gutes tun und extrinsisches ist, wenn ich jetzt den Banker nehme, ja, der macht das ja nur, in Anführungsstrichen, der macht seinen Job nur, weil er so viel Kohle kriegt.
Ja.
Kann man jetzt natürlich, das sind auch beides harte Thesen, aber das sind so, um das mal zu verbildlichen.
Ja, das war die Selbstbestimmungstheorie von DC und Ryan in a nutshell, würde ich mal sagen. Ja, okay. Da zuckt mein Psychologenherz zwar ein bisschen. Aber lassen wir mal so im Raum stehen. Gut, kommen wieder zurück zum Feedback. Entschuldigung.
Ich habe das ein bisschen in einer Vorlesung von wirtschaftswissenschaftlichen Zusammenhang, Organisationen, Führung und Human Resource Management gehabt.
Aha,
okay. Deswegen alles ein bisschen gestaucht. Ich hätte darüber natürlich noch ein bisschen mehr ausführen können. Da hätte ich aber noch eine Folie gebraucht und eine PowerPoint dazu und
genau.
Naja, gut, intrinsisches Feedback, wie wir jetzt gerade schon fast so lange ausgeführt haben, ist natürlich irgendwelches Feedback, was von innen herauskommt, beziehungsweise was man sich selber merkt. Es ist diese ganz typische Situation, ich habe irgendeinen Ball gespielt und merke, ach scheiße, jetzt weiß ich aber selber, was ich falsch gemacht habe. Ich habe den Daumen nicht ordentlich nach vorne genommen beim Pritschen oder ich bin nicht ordentlich in den Ballgang, irgendwie sowas. Ganz häufig hat man das ja selbst, ne? Wenn man so ein bisschen Spielerfahrung hat, ja, und kann sich so, wie nennt man das denn, proporizeptiv nennt man das?
Proprioceptiv.
Genau. Wie heißt denn das nur? Ja, ist egal. Wie man sich so im Raum bewegt halt auch. Da merkt man ja auch ganz häufig, ach, jetzt habe ich das falsch gemacht oder sowas. Das ist intrinsisches Feedback, ne? Wo man dann einfach selber merkt, okay, das war mein Fehler und das muss ich so und so anders machen. Da gibt es natürlich noch erweitertes Feedback, was jetzt hier von ganz vielen Leuten gemacht wird, hauptsächlich eigentlich vom Trainer, von Co-Trainern, wie auch immer. Gibt aber natürlich auch andere Mitspieler, die dann externes Feedback geben können. Schiedsrichter natürlich auch, die dann einfach den Ball wie doppelt abpfeifen und sagen, der Ball wurde nicht ordentlich gespielt, der war nicht sauber gespielt. Mitspieler hat jetzt schon gesagt, ne?
Ja. Und
dann kann man natürlich noch ganz viele andere Sachen machen. Mir fällt dazu immer ein, das hatten wir in unserer C-Trainer-Ausbildung, Videoanalyse oder Videofeedback oder sowas, dass man sich halt einfach mal beim Schlag filmt und dann sieht man, hey, ich nehme den linken Arm gar nicht mit hoch, ja, das ist mir jetzt gar nicht in der Bewegung selbst aufgefallen oder solche Geschichten. Um das mal so ein bisschen zu differenzieren, das habe ich ganz viel gesprochen, was du eigentlich sagen wolltest, oder?
Nö, ist doch richtig, weil ich kann jetzt anknüpfen an die ganze Sache und kann sagen, dass das jetzt, warum wir das überhaupt unterscheiden, eigentlich ist ja völlig egal, mag man denken, aber eine Sache ist halt super wichtig und das will ich mal an einem Beispiel machen. Und zwar angenommen, oder es gibt bestimmte Situationen im Volleyball, da habe ich kein intrinsisches Feedback oder es ist mir nur schwer zugänglich. Also ein Beispiel hat jetzt Tom schon gesagt, angenommen, ich kann mich selbst schlecht einschätzen, am Anfang ist das gerade noch so bei Anfängern, die können schwer einschätzen, war jetzt der Ball gut oder nicht, war der hoch genug, zu flach, zu tief. Aber es gibt auch Situationen, da hat man einfach zum Beispiel kein visuelles intrinsisches Feedback. Also zum Beispiel, wenn ich einen Pass über Kopf spiele, dann sehe ich nicht in dem Moment, wenn ich den spiele, weiß nicht, wo der Ball hingeht und weiß nicht, ob der richtig ankommt oder nicht.
Na, gerade so natürlich, beim Einsteiger, denke ich jetzt mal, ne? Beim Einbeiner. Das wollte ich sagen, weil der ja doch relativ schnell über Kopf gespielt wird.
Ja.
Bei den anderen habe ich ja noch die Möglichkeit, mich umzudrehen, danach dem Ball nachzuschauen und zu sagen, war kacke oder war akzeptabel.
Genau, also das heißt, ich will nur damit sagen, es gibt halt Situationen, da hat man das nicht und braucht man auch extrinsisches Feedback. Ich sag mal, dieser zweite Fall ist jetzt der kleinere Fall, der größere Fall ist, dass die Spielerinnen das einfach nicht selbst einschätzen können. Ja, so ist der Hauptfall wahrscheinlich. Und dazu braucht man eben die Unterscheidung.
Wobei man sich das vielleicht, ich weiß, jetzt wird wahrscheinlich dein, wie du so schön gesagt hast, dein psychologisches Bein wird schon wieder anfangen zu zucken. Aber ich möchte sagen, man kann auch intrinsisches Feedback lernen, indem man andere anschaut. Also wenn ich jetzt überlege, ich schaue mir andere an, wie machen die das und versuche das nachzuahmen, habe ich ja trotzdem so ein gewisses bisschen und sehe dann, okay, es klappt nicht, dann kann ich ja auch dieses intrinsische Feedback dadurch aufbauen. Das wollte ich nochmal so anmerken.
Ja, auf jeden Fall, genau. Indem man schon allein seine Technik voranbringt, das kann man ja auch gut durch Beobachtung, das ist ja schon mehrfach gezeigt worden, dass es ganz gut funktioniert. Deswegen ist es ja auch so hilfreich, wenn man sich mal Bundesligaspiele anschaut. Ne?
Und ich möchte noch was sagen, das hast du mir, glaube ich, mal erzählt. Es gibt eine Studie, die nachgewiesen hat, dass wenn man beispielsweise ein Tor, ich glaube, das Beispiel war ein Turner, der am Reck war oder sowas, und da irgendwas vorgeturnt hat und dann hat man quasi Testpersonen hingesetzt und hat die quasi das anschauen lassen. Und man konnte nachweisen, dass gewisse Muskelgruppen, die der Turner auch angespannt hat, die Beobachter auch ganz leicht mit angespannt haben oder beziehungsweise angesteuert wurden, zumindest vom zentralen Nervensystem.
Ja, genau. Also ob das jetzt Turner waren, weiß ich jetzt im Detail nicht, aber das stimmt, das ist sozusagen der Effekt der Spiegelneuronen, die man so kennt. Also wenn ich die Bewegung eben sehe, wie du es halt gerade erklärt hast.
Und das wollte ich damit quasi sagen, dadurch kann man auch das intrinsische Feedback natürlich irgendwo anregen und auch lernen. Deswegen ist diese Beobachtungsaufgabe, die der Norm gemacht hat, so wunderschön und schön, um das zu sagen. Also das kann man natürlich auch wunderschön hier gleich einbauen.
Danke, Tom. der Witz ist nur dabei, es gibt ganz, ganz viele falsche oder ganz, ganz viele Mythen auch über Feedback. Nämlich gibt es ganz, ganz häufige Fehler, die man da macht und die eben sehr, sehr viele Trainer machen. Deswegen würde ich damit mal fortfahren.
Dann möchte ich mal gucken, wie häufig ich dabei bin.
Ja, pass auf, erster Fehler.
Erster Fehler.
Es ist meistens so, dass, oder natürlich ist Feedback, kann dann schaden, wenn natürlich das Feedback falsch ist. Und das mag jetzt ein bisschen trivial klingen, aber vielleicht hattest du auch schon mal, also ich persönlich, wenn ich drüber nachdenke, hatte schon ein paar Mal die Situation, auf jeden Fall, ja, irgendwie eine Spielerin macht irgendwas und man gibt dann irgendeinen Kommentar ab. Sei es jetzt sowas wie, ah, guter Ball, obwohl der eigentlich schlecht war, weil man es halt gerade sagt oder so, weil man sie vielleicht motivieren will oder so. Oder man hat es nicht richtig gesehen und dann fragt aber die Spielerin und man will sie jetzt keine Blöße geben und erzählt halt irgendwas. Das passiert halt manchmal so.
Sowas ist mir noch nicht passiert. Aber ich bin auch ein guter Trainer.
Ja, dann mach ich es mal an meinem Beispiel weiter. Also mir ist das schon passiert und das ist natürlich schlecht, weil dadurch verfälscht man das Feedback von außen. Das ist halt so. Indem ich dann einfach so rausposaune, was gerade los ist, obwohl es nicht stimmt, ist das natürlich dann problematisch, weil die Spieler dann hören es dann und denken sich, oh, ne, okay. Ja, das ist also ein Fall.
Zweiter Fall. Mir ist das natürlich auch schon mal passiert, wenn man dann irgendwie einen falschen Tipp gibt oder sowas. Und dann, ich hatte das sogar schon einmal so eine ähnliche, ich kann mich jetzt nicht hundertprozentig mehr dran erinnern, aber das war wohl irgendwo, ja, du musst das und das machen. Und dann sagt die, das habe ich aber doch gemacht. Ja? Und dann macht sie dieselbe Bewegung nochmal, sag ich, stimmt, du hast schon den richtigen Arm hochgenommen oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Ja, das kann natürlich auch passieren. Und das passiert aber, würde ich behaupten, auch den besten Trainern, dass man da einfach mal das nicht richtig gesehen hat und trotzdem das Feedback gibt oder ähnliche Sachen. Also das würde ich behaupten, das passiert auch A-Trainern.
Deswegen,
wie dir.
Der Witz dabei, der Witz dabei ist halt, da gibt's, also ich glaube, das ist für Trainer ein guter Merksatz, lieber kein Feedback als falsches Feedback. Das heißt, ich mache es jetzt mittlerweile so, wenn ich was wirklich nicht gesehen habe, dann sage ich, sorry, ich habe gerade nicht hingeguckt richtig, mach's nochmal. Bevor ich dann irgendwie sage, naja, also.
Mach's nochmal, ich hab's nicht gesehen.
Aber ja. So, die zweite Sache ist, und mehr will ich dazu jetzt erstmal gar nicht sagen, weil sonst wird das den Rahmen sprengen, gibt da tausende Studien auch dazu. Und das ist, glaube ich, eine Sache, das wissen viele nicht, ist, dass auch zu häufiges Feedback problematisch ist. Das heißt, wenn ich zu oft Feedback gebe. Ich kenne Trainer, auch ich wurde schon mal selbst dafür, wie soll ich sagen, wurde mir schon mal vorgeworfen, dass ich zu wenig Feedback gebe. Aber ich habe auch gesagt, ich mache das absichtlich. Ich mache nicht nach jedem Mal, sage ich nicht jemandem, was er besser machen soll. Und aus folgendem Grund ist das auch problematisch. Wenn ich zu häufig Feedback gebe, das ist natürlich grob gesagt, aber wenn ich zu häufig Feedback gebe, ist genau das, was du vor und zwischendurch mal gesagt hast, ist es so, dass man sozusagen zu wenig, ich sage das jetzt mal sehr unwissenschaftlich, ne, um das jetzt hier ein bisschen anzupassen, aber...
Willst du damit sagen, dass unsere Zuhörer doof sind?
Nein, aber das ist nicht so spannend. Ich probiere es jetzt ein bisschen atmosphärisch zu machen. Angenommen, ich sage jetzt jedes Mal irgendwie zu einer Spielerin, das musst du besser machen, das musst du besser machen, das musst du besser machen, wie auch immer. Und ich kann das meinetwegen nach den Regeln der Kunst auch des Feedbacks machen. Irgendwann kommt es dazu, dass die Spielerin nicht mehr selbst nachdenkt, weil sie ja weiß, dass man eh Feedback bekommt. Keine Ahnung. Wie gesagt, man sagt jetzt ständig der Zuspielerin über Kopf, ja, Ball muss weiter raus, das muss weiter raus, bla 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 bla. Und das führt dann auf lange Sicht dazu, dass man wirklich schlechter sich entwickelt, als wenn, und da kommen wir dann später noch dazu, als wenn man auch sozusagen die Leute selbst nachdenken lässt. Beispiel, es gab eine interessante, also ich fand das wirklich eine sehr witzige Studie. Die Leute haben irgendeine Bewegung, also sie hatten irgendeine Bewegung und im Labor wird das meistens so gemacht, dass das irgendwelche Bewegungen sowas sind wie, keine Ahnung, irgendeine bestimmte Kraftzahl, die man da drücken muss, also bestimmte Newtonzahlen und so, das wird dann halt gemessen. Und dann ist es so, die kriegen dann entweder direkt danach Feedback oder die kriegen nach 3, 4, 5 Versuchen Feedback. Das heißt, sie kriegen nach 4 Versuchen Feedback zum ersten Versuch, weißt du wie? Mhm. Also quasi so versetzt. Und das führt dazu, wenn sie dann kein Feedback mehr bekommen, dass sie dann deutlich, also dass sie wirklich besser sind, wenn sie sozusagen dieses Gestaffelte hatten, also vor 4 Versuchen ihr Feedback, also das Feedback erst 4 Versuche später bekommen, als wenn sie es direkt bekommen, so auf Dauer, zum Beispiel. Also das ist nur ein Beispiel davon, was einfach zeigt, irgendwas passiert, muss zwischendurch in unserem Kopf passieren, damit wir es überhaupt umsetzen können. Von daher ist grundsätzlich davon abzuraten, jeden Fehler zu korrigieren, und zwar ständig zu korrigieren. Und ich kenne da einige Trainerkollegen, die machen es wirklich am laufenden Band, und das ist... nicht gut, zeigt die Forschung.
Also du möchtest quasi sagen, zu häufiges extrinsisches Feedback verhindert das Entwickeln eines intrinsischen Feedbacks.
Wenn du das so formulierst, klingt das sehr gut, ja. Das würde ich so sagen. Und deswegen, also ich will das nur deswegen sagen, weil mir es halt sehr häufig auffällt und weil das so ein bisschen kontraintuitiv ist.
Aber ich muss sagen, ich mache das auch. Also ich habe beispielsweise jetzt eine ganz klassische Situation bei mir, die eine Spielerin nimmt halt das Bein nicht nach vorne, wenn der Ball jetzt zu weit links beim Baggern ist. Jetzt. Ich möchte halt, dass das linke Bein, beispielsweise, wenn der Ball weiter links kommt von ihr, nach vorne nimmt. Dann stelle ich mich halt hin, werfe den Ball und ich sage aber so lange, linkes Bein nach vorne, werfe immer wieder den Ball, bis sie irgendwann das linke Bein vorne hat. Wenn es geklappt hat, dann halte ich auch meinen Mund. Dann sage ich auch nichts weiter dazu. Ja. Ist es zu häufig, aber die weiß ja manchmal noch gar nicht, dass sie das falsch gemacht hat.
Ja, das ist sozusagen der nächste Schritt, weil es ist jetzt nicht per se schlecht, also es kommt auf die Entwicklungsphase an, so wollte ich es eigentlich sagen. Das heißt, das stimmt bei Anfängern, da gebe ich häufig Feedback und die Kunst ist halt, das dann immer mehr zu verringern, ne? Weil irgendwie, ich muss immer mehr aufbauen, dass sie selbstständig das machen. Und da sind wir jetzt schon beim nächsten Thema, diese Technik heißt dann Fading. Das heißt, am Anfang viel Feedback und dann immer weniger geben. Also, dass man irgendwie anfängt, fast jeden Versuch was zu korrigieren Und wenn das halt, so, sage ich mal, der Schalter umgelegt ist, dann wirklich das deutlich zu reduzieren, dass man dann nur noch jeden zweiten, dritten, vierten, fünften Versuch korrigiert und die dann auch viel selbstständig machen lässt. Ne? So ist die Idee dahinter.
Da finde ich jetzt fast schon, dass man einen Schritt übersprungen haben, weil häufig gibt es ja nicht nur einen Fehler, sondern es gibt ja mehrere Fehler.
Ja.
Und jetzt ist ja die Frage, sage ich mal, von meiner Seite auch so ein bisschen, würdest du erstmal einen Fehler korrigieren und dann da das Fading beginnen? Oder würdest du sagen, du fängst halt auch an und sagst halt, okay, wenn der eine hat zumindest halbwegs funktioniert, fängst du mit dem nächsten Ding an?
Ja, das ist immer eine ganz schwierige Frage, weil das halt natürlich super komplex ist und auch auf die Leute selbst ankommt. Ich weiß nicht, ob das sogar jetzt in unserer Gliederung noch später kommt, ob wir jetzt darauf eingehen, wie man das am besten staffelt. Grundsätzlich ist wichtig, dass man erst einen Hauptfehler korrigiert und dann die Nebenfehler, falls vorhanden. Bestes Beispiel. Gerade im Angriffsschlag passiert sehr häufig, keine Ahnung, dass da wird vergessen, der linke Arm hochzunehmen und so weiter. Also es gibt, keine Ahnung, viele Fehler, die da entstehen. Oftmals ist es aber so, dass der Fehler schon vorher entsteht. Ein gutes Beispiel ist vielleicht doch eher das Pritschen. Fällt mir gerade ein, ja, nur weil es mir gerade einfällt.
Wir können doch bei meinem Baggerbeispiel bleiben.
Ach, da fällt mir jetzt gerade nichts ein.
Aber ganz häufig ist doch so, also finde ich zumindest persönlich, finde ich immer, wird viel zu wenig mit der Hüfte gearbeitet. Also die Hüfte kommt nicht richtig hinter den Ball.
Ja.
Und dann ist manchmal so kleine Unstimmigkeiten, sage ich mal, am Baggerbrett, dass halt der Winkel von den Armen zum Körper jetzt nicht hundertprozentig stimmt. Ich meine es nicht, ob sie jetzt die Hände ganz am Körper haben oder ganz weit weg, aber dass der Winkel halt nur ein bisschen geändert werden müsste oder die Schultern ein bisschen höher gezogen werden müssten oder sowas.
Ja.
Dann würde ich mich eher darum kümmern, dass halt die Hüfte richtig hinterm Ball kommt. Also sprich, dass die Beinarbeit richtig stimmt.
Ja. Das wär zum Beispiel auch so ein Punkt, dass man
das erst jetzt sagt, das war jetzt eher meine Frage, aber das war jetzt so ein bisschen das, was ich ja vorhin angerissen habe.
Ja.
Das war so mein Problem, ne? Die hat ein bisschen Probleme mit der Schulter, dass die nicht hundertprozentig da auch eingesetzt hat, beziehungsweise nicht ordentlich oben gehabt hat. Aber ich fand, erstmal war halt mir die Beinarbeit viel wichtiger, weil sie halt nicht richtig hinter den Ball gelaufen ist und man versucht hat, rechts oder links vom Körper zu spielen.
Ja, ja. Genau, und das ist genau der Punkt. Das ist jetzt nicht unbedingt dann der Hauptfehler zuerst korrigiert, sondern da geht es jetzt einfach darum, dass der Fehler, der zeitlich zuerst quasi entsteht, zuerst korrigiert werden sollte. Also jetzt bei deinem Beispiel zu bleiben, ich finde, vielleicht ein gutes Beispiel, wenn wir im Bagger zumindest bleiben, ist, Ball kommt seitlich neben die Spielerin und der Ball geht nach hinten weg, weil die Schulter nicht hoch genug ist.
Mhm.
Natürlich können dich dann korrigieren, hier, du musst deine Schulter hochnehmen, doch oft ist es schon so, dass der Fehler viel früher anfängt, nämlich mit der Grundstellung, nämlich, dass die Arme zu nah am Körper sind. Und dadurch, dass die Arme zu nah am Körper sind, müssen die erst weg vom Körper gebracht werden und dann hoch. Und meistens reicht dann die Zeit nicht aus, um die Arme noch ordentlich zu schließen und die Schultern hochzuregen. Das heißt, da sollte man eher dran arbeiten, dass die Grundposition ordentlich ist, nämlich eben schulterbreit, bisschen breiter als schulterbreit, meine ich, Oberkörper vorne, Arme sind vorne, ja, Ellenbogen vor den Fußspitzen zum Beispiel.
Knie sind vor den Füßen, Schultern sind vor den Knien.
Genau, meinetwegen. Ja, weiß nicht, ob Schulter vor den Knien, weiß nicht, ob das so, aber ungefähr, ja.
Also das habe ich in meiner Trainerausbildung gelernt, so.
Ja, aber du weißt vom Prinzip her, darum geht es jetzt eigentlich. Ne? Also, dass man da diesen Fehler, der zeitlich zuerst auftritt, korrigiert. Beim Pritschen ist es zum Beispiel so, oft sind die Daumen vorne und nie hinten, was aber oft auch an den Ellenbogen liegt. Und angenommen, ich korrigiere dann schon die Ellenbogen, reicht das aus und muss die Finger gar nicht mehr korrigieren. Ne? Mhm. Also, so ist es von der Idee zu verstehen, dass also ich da hierarchisiere.
Man soll erstmal quasi die großen Knotenpunkte der Technik anschauen und da die Fehler raussuchen und die korrigieren und daraus können sich häufig schon Folgefehler automatisch mit korrigieren.
Genau.
Okay.
So würde ich das sagen. Ich würde aber sagen, da können wir das nochmal nachher schön zusammenfassen, weil das später kommt, was man dann jetzt machen muss.
Okay.
Da kommen noch ganz, ganz viele Punkte zusammen. Genau, aber Fading, wenn wir jetzt da nochmal zurückkommen, ist jetzt die erste Möglichkeit, das immer zu reduzieren. Ne? So, die zweite Sache ist ein Feedback, wie soll ich das jetzt sagen? Also, das ist vielleicht
Breitbandenfeedback.
Ja, Bandbreiten.
Ach, ich habe meine Brille nicht auf.
Genau, also da ist es im Prinzip nur so, dass man ein bestimmtes Bewegungsergebnis hat, nur wenn das jetzt sozusagen weit außerhalb dessen ist, korrigiert man das. Zum Beispiel.
Ah.
Ich habe jetzt, keine Ahnung, Fehler, sagen wir mal, bleib mal beim Bagger und der Annahme. Ich mache eben Annahmeübungen. Jetzt kommt nicht jeder Ball perfekt und da steht nicht jetzt jeder Armschluss perfekt. Aber erst, wenn sozusagen der Ball seitlich irgendwie weggeht, dann sage ich was. Ne? Also erst, wenn sozusagen der Fehler sehr groß ist, dann sage ich was. Breitbandfeedback, Bandbreiten, jetzt sage ich es auch schon so wie du. Bandbreitenfeedback ist eher so ein Begriff wirklich aus der, sage ich mal, eher Laborforschung, weil da hat man so Aufgaben, wo man irgendeine Abweichung auch hat, also wo man mit irgendeinem Hebel irgendwas einstellen muss und erst wenn man da über 10 cm Abweichung hat, kriegt man dann zum Beispiel Feedback dazu. Also es kommt eher aus einer, sage ich mal, Laborforschung, ist jetzt für das Feld, also für den Volleyball jetzt nicht so super gängig, griffig, ne? Ich
Na
weiß nicht, was
doch,
ich.
irgendwo schon. Also ich glaube auch, dass es so vom, wie ich Feedback reduzieren kann. Du hast ja gesagt, erstmal
Ja.
Fading und dann das Bandbreitenfeedback würde ich trotzdem behaupten, gibt es auch relativ viel im Volleyball, dass ich dann irgendwann sage, also es gibt eine gewisse Bandbreite, wirklich in dem Fall, in dem die Spielerin quasi ihre Technik ausführen darf. Und da korrigiere ich jetzt auch nicht sofort, weil ich sage, das ist jetzt noch vertretbar, sage ich mal, dieser Fehler, wenn das jetzt nur ein kleiner
Ja,
Fehler ist
ja.
oder sowas. Ne? Darum geht es ja, denke ich mal,
Ja,
darum auch
genau.
hauptsächlich. Und das gibt es doch relativ häufig. Also ich glaube, auch wenn ich jetzt so an Zuspiel gerade denke, gibt es da auch so zwei, drei Sachen, wo ich immer sage, na gut, das ist jetzt nicht perfekt, aber das ist sofern gut, dass ich sage, also das bedarf jetzt nicht, dass ich da jetzt irgendwie groß eingreife oder ich will da jetzt nicht groß eingreifen, auch wenn sich dadurch, sage ich mal, kleine Fehler irgendwo einschleichen, aber jeder hat ja trotzdem so eine gewisse eigene Art, den Ball zu spielen. Das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber trotzdem ist es ja so, dass trotzdem jeder da so eine eigene, wie nennt man das denn, so ein eigenes Gefühl hat, so einen eigenen
Ja, ne,
Stil hat, auch wie man Volleyball spielt.
ja,
Muss
aber
man auch so.
esoterisch ist das ja nicht. Also es ist ja einfach
Ja,
der
es klingt aber
Prakt.
so ein bisschen, ja, jeder muss
Ja.
was gewinnen, Yin
Ja, aber jeder hat so
Yang.
seine individuellen Voraussetzungen. Es fängt ja
Genau,
schon einfach
ja,
mal bei dem,
körperlichen Sachen an.
genau, beim Körperbau an. Genau. Und die dritte Möglichkeit, wie ich auch noch reduzieren kann, dass die Leute Feedback bekommen, ist einfach, dass ich selbst gewähltes Feedback fordere. Das heißt, also die Spielerin oder Spieler eben kommen und nachfragen, ja, dass sie sich selbst wählen, ob und wann sie Feedback bekommen müssen. Ich denke aber, das ist eine eher, sage ich mal, fortgeschrittenere Variante. Das macht man jetzt nicht im Anfängerbereich, weil wie gesagt, viele wissen gar nicht, das habe ich auch schon so oft erlebt, viele wissen, und du bestimmt auch, viele wissen ja gar nicht, dass sie gerade einen Fehler machen und welchen Fehler überhaupt. Deswegen würden sie ja nicht auf die Idee kommen, mal nachzufragen. Ich kenne auch teilweise Leute, die.
Na, die sehen das dann
Du,
zwar,
du.
dass sie damit nicht, also sorry, wenn ich jetzt nochmal einhake, dass sie damit nicht erfolgreich sind, aber trotzdem denkt man ja, dass man dann dass man das richtig macht. Also man macht das jetzt noch nicht so, wie man das vielleicht gesehen hat, aber so wie ich es, also wie erkläre ich denn das jetzt? Also ich führe die Technik richtig aus, habe aber nicht das perfekte Timing oder sowas dazu. Das
Ja,
sind so
ja.
manchmal so zumindest meine Gedanken, was die anderen denken
Ja.
könnten. So. Jetzt darfst du wieder erzählen.
Ja. Jetzt habe ich ja vergessen, was ich sagen wollte. Ich glaube, ich wollte einfach sagen, für Jüngere ist es halt deswegen, also nicht nur, dass die das nicht nachfragen, sondern teilweise habe ich es auch schon erlebt, dass sie gar nicht kapieren, dass sie gerade einen Fehler gemacht haben. Also, dass sie das schon mal gar nicht verstehen auch,
Und
ne?
ich finde auch, das hat auch eine gewisse Sache von naja, persönliche Reife, was damit zu tun, sich einzugestehen, dass man da jetzt gerade irgendwie einen Fehler macht. Also das ist ja auch irgendwo so ein gewisses Ding, gerade in unserer leistungsorientierten Gesellschaft, zu sagen, ich mache hier einen Fehler, hilf mir mal. Das ist doch also weiß nicht, jetzt so, wenn du dann schon langjährig im Verein bist und das Ganze schon kennst, da ist es relativ simpel. Dann gehst du halt, also wenn ich jetzt dieses selbstgewählte Feedback, da erwische ich mich auch manchmal selbst, dass ich halt dann beim Angriff nicht richtig bin. Und ich merke, irgendwas mache ich falsch, aber ich weiß nicht was. Und dann
Ja.
gehe ich auch zu jemandem hin, zu unserem zum Beispiel Mannschaftskapitän, und sage dann, schau mal bitte zu, was mache ich denn falsch? Das ist ja so ein bisschen, das ist ja so dieses beste Beispiel dazu, oder
Genau.
eins da, ein gutes Beispiel dazu, sagen wir so.
Ja.
Und das erfordert ja trotzdem, gerade jetzt im Jugendbereich oder sowas, erfordert das ja eine gewisse persönliche Größe, sage ich jetzt mal, zu sagen, ich mache hier was falsch, bitte hilf mir.
Ja, da hast du
So,
recht.
genau, so.
Aber deswegen, ich glaube, es ist wichtig, halt auch so eine, sage ich mal, Mannschaftskultur zu entwickeln, wo die Spielerinnen verstehen, dass Fehler dazugehören.
Ja, und dass man vor allem, also
So.
auch so ein, ich weiß nicht, ich bin heute irgendwie, entweder kommt mir das nur so vor, als wäre ich jetzt wieder so esoterisch, aber auch so eine gewisse Fehlerakzeptanz einfach zu schaffen, so
Ja.
innerhalb der Mannschaft zu sagen, jeder darf Fehler machen und wenn ein Fehler passiert, ist das nichts Schlimmes, sondern ist das was ganz Natürliches, in Anführungsstrichen. Und man,
Was
ja,
übernatürliches.
man versucht sich dann eher zu helfen, als auf dem Fehler rumzuhacken, weil das finde ich auch ganz häufig ist und so eine Sache, die man dann doch relativ länger macht oder so, dass man dann, deswegen, sorry, wenn ich jetzt ein bisschen abschweife vom Thema, finde ich jetzt immer schwierig, wenn man direkt nach einem Spiel sich zusammensetzt als Mannschaft und dann so ein Feedback halt holt vom Trainer oder der Trainer das so gibt. Das finde ich, macht immer so einen gewissen, also das ist auf der einen Seite wichtig und richtig, dass man das danach macht, aber trotzdem finde ich, sollte man so ein bisschen einmal aus der Situation rausgehen und die neu wieder aufbauen, in Anführungsstrichen, weil das dann immer sowas von, naja, du hast einen Fehler gemacht und jetzt muss ich dir sagen, was du falsch gemacht hast und also es macht immer so einen negativen Einfluss und ich finde eher, zumindest für mich ist es so ganz wichtig, dass man halt da eher so eine Stimmung erzeugt, dass man sagt, okay, ich will dir helfen, wie du es besser machen kannst und nicht erst noch richtig auf den Fehler hinweisen.
Ja, da kommen wir ja gleich noch dazu, auch dass man, wie man jetzt so Fehler, sage ich jetzt mal, ganz praktisch geben kann. Aber da stimme ich dir vollkommen zu, ne? Also von daher, ich will nur damit sagen, mit diesem ganzen ersten Teil ging es ja hauptsächlich darum zu sagen, dass Fehler, also das Feedback auch sozusagen schaden kann. Heißt das jetzt, wir sollten kein Feedback mehr geben? Nein. Also wir sollten weiterhin natürlich Feedback geben, weil es gibt so viele Fälle, in denen man dann sonst in irgendwelchen Sackgassen landet, dass man das auf jeden Fall machen sollte, ne? Also schon allein Angriffsschlag. Ich habe auch gerade eine Spielerin aktuell, die falsch rum stemmt. Wo sie natürlich irgendwann später dann mal Probleme kriegen wird. Wobei die stemmt manchmal ein bisschen zufällig. Manchmal stemmt sie richtig, manchmal nicht, wie auch immer. Aber das ist natürlich ein Fehler, den man korrigieren sollte und auch Feedback geben sollte. Wenn man es nicht macht, naja, dann wird sie da in der Sackgasse landen.
Darf ich nochmal ganz kurz einhaken? Ich weiß nicht, ob ich jetzt wieder vom Thema abschweife, aber Feedback geben heißt ja nicht nur negative Sachen, also nicht nur
Nö.
Fehler aufdecken, sondern das heißt ja auch gerade mal was Positives sagen, das machst du richtig, das machst du gut oder sowas halt. Also das ist auch vielleicht eine ganz, ganz wichtige Sache und da gab es auch eine Studie, glaube ich, mal zu, als du erzählt vor beim A-Trainer oder habe ich das bei meinem Trainer Lehrgang? Ich weiß es gar nicht mehr
Erzähl
gehört.
einfach mal.
Das hast du mir, glaube ich, mal erzählt. Da haben sie A-Trainer danach bewertet oder angeschaut, wie häufig die loben im Training und haben festgestellt, es gibt viel zu wenig Lob. Ich glaube, das kommt nachher bestimmt nochmal, oder?
Nee,
Nee,
weiß
kommt
nicht.
nicht?
Also dann ist es nicht von, das habe ich so nicht erzählt, glaube ich.
Aber so ähnlich, oder?
Dann, nee, dann war es bestimmt in der Ausbildung,
Du
das kann
warst in der
schon sein,
Ausbildung, ja.
ja.
Auf jeden Fall hat man da festgestellt, dass gerade im A-Trainer, auch im A-Trainer-Bereich, sagen wir so, nicht gerade, sondern auch im A-Trainer-Bereich, relativ wenig mit Lob gearbeitet wird. Und das aber trotzdem halt eine ganz wichtige Feedback-Technik ist, auch mal jemandem zu sagen, das hast du richtig gemacht. Oder wenn es halt geklappt hat, dann auch danach zu sagen, nicht nur, du hast den Fehler jetzt nicht gemacht, was ja immer so einen negativen Beigeschmack hat, sondern eher zu sagen, jetzt hast du es richtig gemacht, jetzt sieht es gut aus oder keine Ahnung, so. Was natürlich
Ich
auch nochmal
erinnere
ein.
mich gerade dunkel, das war doch von mir.
Ja, ich werde nicht sagen, ich dachte, ich habe es gesagt.
Ja,
Das
nee,
ist wie, wenn wir darüber wetten, wer hier gewinnt, ja.
das war, ja, genau. Also dann kann ich das vielleicht sogar mal erzählen, wie wir es gemacht haben. Ich weiß nicht, ob das Jimmy sogar immer noch so macht, also der Chefausbilder in der A-Trainer-Ausbildung. Es war so, dass immer, also während der A-Trainer-Ausbildung ist es so, man hat 10 Tage erstmal in Köln, jetzt in Corona ist es ein bisschen anders, aber ist auch egal. Grundsätzlich war es so. Und innerhalb dieser 10 Tage hat man 3 Trainings gemacht. Das heißt, man musste immer eine Trainingseinheit ausarbeiten in der Gruppe. Ich war damals übrigens mit Paul Sens in einer Gruppe, unserem Chefredakteur. genau, und dann wurde zufällig gelost, wer dieses Training durchführt. Und aber bevor wir das gemacht haben, war es so, dass jeder irgendwie, dass wir uns Beobachtungssachen ausdenken sollten. Also auch Beobachtungsprotokolle und so weiter. Und eins war eben Trainerverhalten. Also da haben wir unter anderem eine Heatmap gemacht, das heißt, wo der rumläuft. Kommen wir ja auch gleich noch dazu mit Trainerstandorten und so weiter. Eine Sache war das, was du gesagt hast, nämlich Loben oder generell Feedback. Wie viel erzählt der Trainer? Wie viel prozentual davon ist jetzt Lob? Wie viel ist da Kritik oder so, sage ich, Kritik in Anführungsstrichen. Also wie viel ist da, sage ich mal,
Verbesserungsvorschläge.
Verbesserungsvorschläge in dem Sinne? Und das stimmt tatsächlich. Also ja, gerade long story short, sage ich jetzt mal. Ja, so, es war tatsächlich so, dass der Anteil von Lob überwogen hat und das ist auch tatsächlich so ein bisschen die
Von
Empfehlung.
Lob überwogen hat?
Ja.
Okay. Ich dachte, es war andersrum,
Nee, ich
dass
glaube,
es zu
also
wenig gelobt worden ist.
relativ sicher nicht. Einzeln schon, aber im Schnitt war es nicht so, glaube ich.
Okay.
Genau, und deswegen natürlich braucht man auch das Positive, um das zu verstärken. Das hilft generell ja immer. Aber was können wir jetzt konkret machen, Tom?
Wir könnten noch abschweifen in die Lerntheorie.
Meinetwegen sehr gern, aber es interessiert, glaube ich, die Zuschauer nicht so sehr. Hörer, Zuhörer.
Zuhörer. Ja, also es gibt da positive Verstärkung und
Ja, aber wir gehen mal ganz praktisch in die Halle und das sind ein paar Sachen, die einem sehr, sehr, also ich war jetzt schon zwei oder dreimal Prüfer bei einer Trainerausbildung und da sind mir ein paar, bei deiner war ich da auch, oder?
Aber du hast mich nicht geprüft.
Nicht? Nee. Also ich bin dann weg, weil ich noch einen Termin hatte oder so.
Nee, du bist in die andere Halle. Du hast da gesagt, du willst mich nicht prüfen.
Ach, stimmt, ja,
was genau. Was ja auch Sinn macht
irgendwo. Ja, stimmt, also. Ja, so war das. Ja, und jedenfalls bei diesen da habe ich sogar schon dreimal geprüft, stimmt, hast recht. Ja, und da fallen einem als Prüfer halt super viele Sachen auf. Eine Sache ist der Korrekturstandort. Also es ist, klingt vielleicht auch banal, aber viele stellen sich falsch hin und können damit verschiedene Fehler gar nicht sehen. Beispiel, also wenn ich jetzt, man sollte sich so hinstellen, dass man sozusagen die Hauptbewegungsrichtung am besten von der Seite sieht. Also das heißt, dort, wo viel passiert, das sollte man von der Seite sehen. Beispiel, beim Angriffsschlag sollte ich mich, kommt jetzt darauf an, natürlich im Detail, was ich beobachten will, aber wenn ich erstmal die allgemeine grobe Bewegung beobachten möchte, sollte ich mich sozusagen auf die Schlagarmseite stellen. Ich sag mal jetzt, wenn von 4 angegriffen wird, sollte ich mich so auf Position 3, Position 6, also in die Mitte stellen. Dass ich halt von der Mitte aus.
Was machst du bei Linkshändern?
Bei Linkshändern entsprechend auf der anderen Seite. Also möglichst auf der Schlagarmseite, weil da sieht man am besten die für, sage ich mal, den Angriffsschlag relevante Technik. Klammer auf. Jetzt kommt es natürlich darauf an, was man sozusagen beobachten will. Wenn ich jetzt merke, vielleicht schlägt der Angreifer schief in der Luft, ja, das sehe ich von der Seite nicht, sondern dann muss ich mich halt hinter oder vor den Angreifer stellen. Vor den Angreifer ist so eine Sache, kriegt man halt einen Ball ins Gesicht, deswegen eher hinter dem Angreifer. Genau, also je nachdem muss ich dann probieren, meinen Standort sozusagen zu wählen. Und viele machen das tatsächlich nicht. Also ich habe ganz viele Fälle gehabt, wo dann der Trainer beim Anschlagen sozusagen beim Pfosten steht. Ja, und so an dem Pfosten noch gelehnt am besten und irgendwie Hände in der Tasche, keine Ahnung. Ja, aber damit kann ich das sozusagen einfach nicht sehr gut sehen. Also jetzt nur ein Beispiel. Und wie gesagt, es kommt immer darauf an, was man jetzt genau an der Technik natürlich beobachten will. Aber genau, Empfehlung ist sozusagen senkrecht zur Hauptbewegungsrichtung, heißt das ganz korrekt gesagt. Ist immer sozusagen die beste Wahl.
Ich habe beispielsweise auch gelernt, also das stimmt, das habe ich auch gelernt. Und was ich auch gelernt habe, ist beispielsweise beim Bagger, dass man sich den mal ganz explizit von hinten angucken soll und halt auch mal, auch wenn das irgendwie doof klingt, zwischen die Beine schauen soll und soll, sieht man das Baggerbrett quasi, wenn man von hinten das Baggerbrett durch die Beine sieht.
Ja.
Dann ist das Baggerbrett definitiv viel zu tief oder man baggert auch einfach falsch.
Ja.
Sondern man soll ja schon irgendwo, sag ich mal, so auf Hüfthöhe und wenn ich mir das von hinten angucke, dann darf ich von hinten nie die Arme sehen.
Okay.
Beziehungsweise auch wenn ich dann die Arme sehe, nur kurzzeitig, dann ist das, neben dem, dass ich das sehe, natürlich auch von der Seite, aber das ist nochmal so ein Indiz einfach, dann wird wahrscheinlich so ein Schwung geholt, ja, dann arbeite ich zu viel aus den Arm heraus.
Ja.
Kommt jetzt sicherlich auch wieder drauf an, was man für ein Technikleitbild nimmt. Hm. Es gibt jetzt ja auch viele Trainer, die sagen, nee, beim Bagger ist so, die Beine sind fürs Laufen zuständig und die Arme fürs Spielen. Aber selbst da würde ich behaupten, dass man nicht von unter der Hüfte aus Schwung holt, um den Ball zu baggern.
Ja, aber ich muss sagen, zu der Erklärung, da kann ich nicht so richtig zustimmen.
Das hat mir mal...
Weil, ja...
Deine Co-Trainerin mal als Tipp gegeben. Wo du in Weimar warst. Oder so. Trainerin, weiß ich nicht, wo
du ja. Co-Trainer warst. Ach so, ja, ich weiß, was du meinst. Also ja, kann ich deswegen nicht zustimmen. Also ich sag mal so, es ist vielleicht für Mitspieler gut, ja, wenn ich von hinten, wenn ich irgendeine Beobachtungsaufgabe mache und sage jetzt meinen Spielern, die ja nicht ausgebildete Trainer sind, hier als Hilfestellung, man darf von hinten das nicht sehen, okay, meinetwegen. Aber als Trainer ist
es... Ich habe ja nicht gesagt, dass es die Hauptrichtung ist, aber das kann einem mal helfen. Also ich bin beispielsweise ein Trainer, ich laufe relativ viel rum.
Ja.
Und gucke mir eigentlich alles von allen Seiten mal so ein bisschen an und schaue, wo sehe ich einen Fehler und dann gehe ich dementsprechend hin.
Ja.
Und das ist, deswegen sage ich, also nicht nur der eine Standort zählt, das ist vielleicht mal eine allgemeine Aussage, die ich dazu treffen will,
ja.
Nicht nur der eine geeignete Standort zählt, sondern man muss trotzdem auch irgendwo seinen Standort einfach mal verschieben und von unterschiedlichen Seiten. Kann auch sein, wie du gesagt hast, man sieht von der beim Angriffsschlag, man sieht, dass der Ball sieht alles so gut aus, ja, und dann gucke ich von hinten und sehe, da steht aber schief. Und das war jetzt eigentlich nur so die Sache.
Ja, also soweit ja, aber also das, dass man rumlaufen soll, ja, aber jetzt explizit die Sache von hinten drauf gucken, kann ich jetzt aus mehreren Gründen nicht so empfehlen. Also von der Seite sieht man einfach wirklich mehr im Bagger oder von vorne, so von schräg vorne sieht
es
man
auch. Es ging doch nur um die Armhaltung.
Ja. Aber du kaufst dir damit andere Probleme ein, gerade als männlicher Trainer, wenn du Frauen trainierst zum Beispiel. Also,
wenn es damit irgendwelche Probleme gibt, dann, also ja, wenn dir da sowas vorgeworfen wird, dann machst du da irgendwas falsch. Aber
Ja, ist jetzt ja nicht so, dass ich das dann. Abgesehen davon, dass man schon nicht so viel sieht, ist es ungünstig gewählt. So. Gut, okay. Was wir schon angesprochen haben.
Ja, dass man nicht so viel sieht.
Was wir schon angesprochen haben, ist natürlich, auch das klingt jetzt blöd, aber das habe ich auch in den Prüfungen sehr oft gemerkt, man sollte Technik und Taktiken kennen. Also man muss auch in der Lage sein, wirklich die Technik möglichst detailliert auch selbst beobachten und erkennen können, aber natürlich auch sozusagen beobachten können. Ja? Also es ist manchmal auch schwierig, selbst wenn man die Technik kennt, die auch falsch zu beobachten. Manchmal guckt man hin, das hatte ich in meiner ersten Saison in der Bundesliga, weil ich fange jetzt nochmal kurz an von vorne, weil ich jetzt ein bisschen hier gehakt habe, aber für mich war es schwierig, in der ersten Saison in der Bundesliga direkt alle Detailfehler zu kennen. Vorher war ich in der Regionalliga und Jugendbereich, da sind ganz andere Dinge relevant. Da haben wir viel gröbere Fehler, viel mehr Fehler, wo man sich denkt, pff, also die sind anders, die Fehler. Und dann geht es so in der Bundesliga aber um Details, die wirklich sehr, sehr spezifisch sind. Und da erstmal durchzusteigen und das richtig auch sehen zu können, was eigentlich der Fehler ist, das hat ein ganzes Stück gedauert. Und ich glaube, deswegen ist es einerseits aber wichtig, ohne Technik-Hintergrundwissen, also ohne Technik wirklich im Detail zu können, hätte ich das auch nie geschafft, irgendwann dann komplett durchzusteigen und das auch zu beobachten. Das heißt, erstens, Technik, natürlich auch Taktiken kennen, so genau wie möglich, sich auch immer damit beschäftigen und ne, was ist jetzt mit dem Fall, wenn der Bagger seitlich ist, was ist, wenn der Bagger seitlich vorne ist, wie will ich das haben, bla bla bla. Und wenn ich dann so meine Philosophie und meine Technik komplett habe, dann muss ich auch üben, die Sachen zu erkennen und zu korrigieren. Das ist, glaube ich, das ist nochmal auch ein schwieriger Schritt. Sollte man aber auf jeden Fall mit auf dem Schirm haben dafür. Hm. Okay.
Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
Ja, aber es ist halt echt so. Also das war am Anfang super schwer. Es sind so Mini-Sachen. Da ein bisschen die Schulter, dann geht es ja darum, ob die Hüfte jetzt so ist oder ein bisschen nach vorne gedreht. Das sind so wirklich Details, die im Jugendbereich egal sind. Oder ich will nicht sagen egal,
Da geht es aber erstmal darum, die Hüfte überhaupt in den Ball zu bringen.
Zum Beispiel, ja. Oder ja, überhaupt ein Baggerbrett hinzukriegen und die Arme
auch nicht zu verschließen. Weißt du was? Da geht es wieder um die Bandbreite.
Das stimmt, ja.
Da hast du wieder das, wo du sagst, okay, im Jugendbereich lässt du da einfach viel mehr Fehler zu, eine viel höhere Bandbreite. Und natürlich im Profibereich, ja, gut, da lässt du natürlich viel weniger Bandbreite zu, sondern sagst, da muss es schon besser passen, einfach weil du auch viel mehr Trainingszeit hast.
Ja.
Und ja.
Das stimmt.
Dann greift so ein bisschen die 80-20-Regel. Kennst du die 80-20-Regel?
Ad hoc sagt mir das nichts.
Ad hoc sagt mir das nichts. Also man sagt so beim Lernen zum Beispiel, mit 20% des Aufwands schaffst du 80% des Lernerfolgs. Und die restlichen 80% des Lernens sind nur die letzten 20%, die du brauchst. So Pi mal Daumen. Ach so. 80-20-Regel.
Okay.
Das kann man auch, also es ist übrigens so eine wirtschaftliche Geschichte, gibt es da auch.
Das war mir schon klar.
Nein, aber das mit dem Lernerfolg, das stimmt wirklich. Es ist natürlich alles nur so Pi mal Daumen, das ist eine Daumenregel, ja, aber man sagt doch, dass du mit knapp 20% deiner Produkte 80% des Umsatzes machst. So, jetzt im Supermarkt jetzt gesprochen, ja.
Ja, jetzt sind wir im Wirtschaftlichen dann.
Das kannst du aber da natürlich trotzdem auch anwenden, ja, dass du natürlich irgendwo sagst, du hast nur zweimal Training, deswegen lässt du dann eine viel größere Bandbreite zu, ja, und wenn du natürlich mehr Training hast, schaffst du trotzdem quasi nur, in Anführungsstrichen, nur 20% besser zu sein, aber die sind es halt einfach zum Schluss, das Fünklein an der Waage machen.
Mhm.
So.
Ja.
Jetzt kennen auch alle die 80-20-Regeln.
Genau.
Lässt sich übrigens auch auf, das hat unser Prof nachgewiesen, lässt sich übrigens auch auf Teppich quasi nachweisen, also diese Regel.
Teppich?
Teppich, ja. Auf 20% des Teppichs oder der Fläche auf dem Boden ist 80% der Abnutzung. Und umgekehrt, also dementsprechend.
Ja.
So.
Gut.
Kleiner Ausflug.
Kleiner Exkurs in die Wirtschaftswissenschaften. Ja, ist auch gar nicht gesponsert von der Fernuni Hagen, wo jetzt ein Wirtschaftswissenschaftler.
Wir suchen übrigens noch Sponsoren.
Ne? Ja, das übrigens auch. Und ihr seht ja, wir können das sehr gut einbauen. Meldet euch. Haben tatsächlich, das erzähle ich dir gleich mal, das kann ich jetzt nicht im Podcast erzählen, haben tatsächlich eine Anfrage bekommen.
Ja?
Die zeige ich dir dann mal.
Ja, so ja.
Also wir jetzt nicht explizit, aber also das Trainerportal,
sage okay. Ich jetzt mal.
Okay. Gut, also
Tipp 3.
Genau, was wir da schon haben, sind ja die Sachen mit Fehler hierarchisieren.
Hat man schon.
Haken dran.
Na, vielleicht kannst du mal ganz kurz ausführen.
Ja, ein bisschen können wir schon sagen. Also, was ich nochmal gesagt habe, vielleicht zusammenfassend: Einerseits sollten die, ne, sollte das so sein, dass Trainerinnen die Fehler irgendwie in eine Reihenfolge bringen. Also, es ist gerade im Jugendbereich ja oft so, man hat zig Fehler. Zum Beispiel beim oberen Zuspiel, die Person hat den Oberkörper vorn, der zweite Fehler, der gleichzeitig auftritt, die Daumen sind vorne und der dritte Fehler, keine Ahnung.
Warum ist es ein Fehler, wenn der Oberkörper vorne ist?
Zu sehr vorne.
Ach, ja, zu weit nach vorne, okay.
Gibt es ja auch, dass die dann so hinterm Kopf fast schon britschen. Okay, also die, sagen wir mal zum Beispiel.
Dann ist aber zu weit hinten.
Tom, nein, nein. Ich habe Experten, die sind vorgeneigt und spielen dann aber über sich, das stimmt. Also ist halt nicht, ist ja auch egal, jedenfalls passieren die Fehler. Mir ging es jetzt ja nur um das Beispiel.
Und ich konnte mir das gerade nicht bildlich vorstellen, Entschuldigung.
Genau, achso, und dann nehmen wir nochmal den dritten Fehler dazu. Die haben die Hände sozusagen so ein bisschen wie eine Kralle und nicht so offen. So, haben wir die drei Fehler und jetzt muss ich ja natürlich als Trainer irgendwie probieren, die jetzt in eine Reihenfolge zu bringen. Und das halt...
Ich versuche mir das gerade bildlich vorzustellen, wie die nach vorne geneigt den Ball hinter sich spielen.
Fast schon, ja, das geht. Wenn du vorne geneigt bist und dann so nach oben guckst, dann kannst du den hier oben noch spielen. Das funktioniert schon. Glaubst du mir ruhig, ich habe das schon
aber das am eigenen Leib gesehen. Das sieht doch dämlich aus. Also das,
ja, das muss sind man doch merken. Noch Jugendliche, Mann.
Ja, okay, erzähl. Ach. So, die drei Fehler. Also zu weit nach vorne geneigt und hinter sich pritschend. Und dadurch hinter sich pritschend?
Ja, okay. So, dann Daumen ist vorne die ganze Zeit und dann ist aber auch die Hand so ein bisschen krallmäßig und halt irgendwie steif, was weiß ich.
Das ist so dieses typisch, sorry, wenn ich da noch mal einhacke, mit diesen Krallen, ja, das habe ich auch ganz viel bei uns, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, ne? Dass ja. irgendwo mal irgendwelche Lehrer, ja. keine Ahnung wo, in ihrem Studium gehört haben, man muss mit den Fingerspitzen spielen, deswegen nur mit den ganz kleinen Fingerspitzen an den Ball. Das habe ich auch
ganz
gelernt.
Ganz fest die Hände.
Ganz fest die Hände und nur mit den Fingerspitzen ran am Ball. Wenn ich das immer höre, könnte ich mal aus der Hose rausfahren. mein bestes Beispiel dazu ist
immer... Aus der Hose fahren, was ist das für ein Spruch?
Das sagt man so.
Aus der Haut fahren, oder?
Keine Ahnung.
Aus der Hose in der Schule ist nicht
so. So viel zu Sexismus. Du, weißt du, was du mir hier alles unterstellst? Du sagst, dass ich Frauen trainiere und von hinten beim Bagger gucke, damit ich den Arsch besser sehe.
Ja, ja. Jetzt hab ich, das habe ich überhaupt nicht gesagt. Ich sag nur.
Ist mein Mikrofon aus?
Nee. Besser wäre. Nein, Spaß, Entschuldigung.
Dann sagst du, dass ich in der Schule aus der Hose fahre, ja? Oder mit die Hose runterziehe.
Ach.
Nein, aber da könnte ich trotzdem immer, ich sag dann immer, ich hatte das einmal mit irgendeinem Lehrer, hatte ich das auch schon mal, und da habe ich dann gesagt, dann frage ich mich, warum Manuel Neuer, auch wenn ich sonst keinen Fußball gucke, warum der den Ball nicht, wenn er den halten will, mit den Fingerspitzen spielt. Ja? Weil dann müsste ich ja den Ball so am besten, sondern ich versuche ja trotzdem, auch der versucht ja irgendwo die ganze Hand an den Ball zu bringen oder so viel Fläche an den Ball, damit ich möglichst viel Kontrolle habe. Mhm. So, sorry.
Ja, aber das ist recht mit den Lehrern so eine Sache für sich.
Ja, aber wir waren jetzt beim
Können wir jetzt neuen Thema, haben wir schon ein neues Podcast-Thema.
Lehrer.
Volleyball in Schulen.
Oh, Volleyball und Schule, okay.
Oh, das finde ich.
Schreib dir das auf, sonst vergessen wir es.
Ja, ja, ne, ich merke mir es. Also okay, kommen wir zurück zu unserem kleinen Fehlerbeispiel. Oberkörper vorne, Daumen vorne, Krallenhände, wie auch immer. So, und jetzt muss ich natürlich als Trainer das so ein bisschen hierarchisieren. Ich hatte ja schon mal gesagt, am besten macht man das nach der zeitlichen Reihenfolge. Denn zuerst muss ich zum Ball hinlaufen, ordentlich stehen und meinen Oberkörper halt gerade lassen. Als zweites muss ich meinen Daumen hinten haben, oben, also die Hand oben haben, Daumen hinten. Und als drittes kommt ja dann der Ballkontakt, wo ich nach vorne rotiere und dann sind dann quasi die Krallenhände in Anführungsstrichen relevant. Das heißt, müsste ich jetzt als Trainer die Fehler hierarchisieren, würde ich das eben so, wie jetzt auch zufälligerweise die Reihenfolge war, in der wir es gerade aufgezählt haben. Erstmal sollte man daran arbeiten, dass die Leute richtig hinlaufen. Natürlich kann man dann parallel, kann ja auch zwei Sachen auf einmal probieren. Es ist natürlich immer schwierig, es macht sich schon besser, Step by Step ein bisschen vorzugehen, im Volleyball vor allen Dingen, weil wir so komplexe Bewegungen haben.
Entschuldigung.
Genau, aber jedenfalls in dem Fall erst ordentlich einfordern, dass sie hinlaufen. Dann kann sich schon erübrigen, dass sie zum Beispiel die Daumen nach hinten, nach vorne nehmen. Es kann vielleicht daran liegen, dass der Oberkörper so blöd ist, dass sie irgendwie die Daumen nach vorne nehmen müssen.
Ja, oder wie du vorhin gesagt hast, dass sie den Ellenbogen, oder? Ja, das genau. Kann schon sein.
Genau, und so, und dann komme ich eben zum Daumen und so weiter. Also, das meint dieses Hierarchisieren. Ich hoffe, wir haben es jetzt mit einem Beispiel nochmal gut untermauert. Glaube ich, nicht so leicht. Also, jetzt, ne, für oberes Zuspiel war das jetzt ein Beispiel. Für alle anderen Techniken gibt es die auch. Es gibt auch Fehler, die gleichzeitig manchmal passieren. Das ist halt schwierig, da muss man sich irgendwie entscheiden halt.
Also musst du da einfach eine Entscheidung treffen und sagen, okay, aus meiner Perspektive ist das der Hauptfehler in Anführungsstrichen und die anderen werden dadurch bedingt oder können dadurch besser werden, wenn ich den noch korrigiere.
Genau.
Tipp 4.
Tipp 4. Das ist jetzt so zu verstehen, na, das würde ich mir überspringen, das ist jetzt zu genau. Nimm mal, fasse Feedbacks. Genau, Tipp 5 ist, fasse Feedback zusammen. Und damit ist Folgendes gemeint. Das hatte ich ja schon mal gesagt, wenn man jetzt immer einzeln nach jedem Durchgang Feedback gibt, ist das nicht so gut. Und es gab eben einige Studien, die haben auch gezeigt, dass wenn man ein paar Versuche später erst Feedback zum ersten Versuch gibt, dass das effektiv erscheint. Und ich muss sagen, ich habe das in meiner Trainingspraxis jetzt auch sehr oft probiert, dass ich jetzt die Mädels ein paar Mal machen lasse, irgendwie angriffsstark, was auch immer. Und danach sage ich, hier, pass mal auf. Also, bei dem Angriffsschlag eins vorher, also vor einem Angriffsschlag, da hast du deinen Arm so und so gemacht, das war gut. Vor zweien war das nicht und jetzt beim letzten auch nicht. Das heißt, probier das jetzt nochmal umzusetzen. Das war beim zweiten gut. Ne? Und dann, also ich nehme an, dazu gibt es jetzt irgendwie, habe ich zumindest keine Studien, die da vorliegen, warum das so ist. Ich vermute, es liegt daran, dass man sozusagen sich mit irgendwas beschäftigt. Ja, und dann irgendwie wird das ja unterbewusst weiterverarbeitet. Und wenn ich mich dann nochmal dran erinnern muss, dann führt das zum höheren Lernerfolg, eben weil ich mich nochmal dran erinnere. Jetzt muss ich nochmal nachgraben, nochmal überlegen, wie war das, wie habe ich mich da eigentlich bewegt.
Ja, genau, da musst du ja auch nochmal, habe ich ja gleich, dass ich habe dafür jetzt nicht die wissenschaftlichen Ausdrücke, aber du musst ja dann auch wirklich ganz, ich glaube, so gerade bei den ersten Versuchen, die du so machst, da machst du erstmal einfach drauf los. Und wenn du dann sagst, der erste Versuch, der war so, da hast du das und das, dann musst du dich dran erinnern und musst quasi dir wieder in Erinnerung rufen, wie habe ich mich da tatsächlich bewegt und diese
Propriozeptive.
Ah, genau, diese Wahrnehmung, die baust du und die regst du damit ja erst an, dass du dann wirklich nochmal drüber nachdenkst, wie habe ich mich jetzt da bewegt und was habe ich dann wann, wie, wo gemacht, weißt du, sonst machst du halt, also so bei den Versuchen versuchst du ja immer erstmal drauf loszumachen und so stelle ich mir das zumindest vor, ja. Du hast ja so ein Ding, wie machst du es immer, wie habe ich es immer gemacht bisher und dann machst du das erstmal und dann sagst du, das machst du falsch und dann musst du halt wirklich drüber nachdenken, okay, wo war das jetzt, was habe ich da wie wo gemacht und er sagt, das war gut, okay, dann muss ich das wieder so machen, also dann ja, du weißt schon mal, wie du das gemacht hast vielleicht sogar und musst da diese eine Sache gesondert wieder abrufen. Meinetwegen, du hast beim ersten Mal den Arm hochgenommen und danach nicht mehr. Und dann sagst du, nach dem vierten Mal meinetwegen, du hast beim ersten Mal den Arm hochgenommen, das war gut. Und dann musst du dich halt wieder dran erinnern, okay, diese eine Bewegung, wie habe ich die genau ausgeführt und die muss ich jetzt wieder mitmachen. Und so, und dann versuchst du es halt immer mehr zusammenzufügen von denen, was halt gut war irgendwann mal.
Ja. Stimme ich dir vollkommen zu. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die ist für viele Trainer hoffentlich jetzt neu, wenn die das hören. Oder zumindest nicht so erwartet, weil viele machen es halt nicht, ne? Sondern man gibt entweder direkt Feedback zu dem, was gerade passiert ist, oder man lässt es bleiben. Aber ich kann sagen, ja, ich denke, es funktioniert gut, also probiert es gerne mal aus.
Und jetzt haben wir natürlich noch eine Sache, die Video auch immer... Feedback. Toll, jetzt hast du mir voll rein. Ich will hier ein bisschen Stimmung aufbauen, ja.
Ja, okay, erzähl.
Die immer mehr an Bedeutung gewinnt, finde ich, und auch immer mehr genutzt wird, was ich gar nicht mal so schlecht finde.
Ja.
Nämlich
Video-Feedback.
Genau. Was ist Videofeedback? Ganz kurz gesagt, man filmt sich halt bei seiner Übung und filmt sich vor allen Dingen auch aus der Position, wo man die Bewegungs am besten sieht, wie beispielsweise beim Angriffsschlag, wo der Angriffsarm ist, also wo der Schlagarm ist. Von der Seite filmt man sich einfach und zeigt es dann quasi den Spieler selber nochmal und sagt halt, guck dir das mal an. Manchmal, also ich weiß, wo ich die Trainerausbildung hatte, das allererste Mal hat er uns das gezeigt und hat gar nichts mehr dazu gesagt, sondern einfach nur gezeigt. Und dann denkst du eigentlich, oh Gott, wie sehe ich denn aus? Was mache ich denn dabei? So, ne? Ja. Das ist total krass. Und dann brauchst du, glaube ich, auch gar nicht mehr so viel. Also kommt auch immer sicherlich drauf an, wen man da hat und so weiter und so fort. Aber wenn man dann so ein gewisses bisschen die Knotenpunkte weiß als Spieler, meine ich jetzt, also wenn der Spieler weiß, wie die Knotenpunkte sind, wie der Ablauf eigentlich sauber aussieht, sich dann sieht, dann braucht er meistens gar nicht mehr noch irgendwas dazu gesagt bekommen. Natürlich sollte man es machen, aber oder halt zumindest in so einem Fragespiel vielleicht, ja. Oder in so einem,
Ja, also ich muss auch sagen, ich habe einige Erfahrungen jetzt schon damit gemacht. In eigentlich allen Teams habe ich das mal probiert, schon. Und sind schon einige Sachen, die man beachten sollte, jetzt gerade bei Jugendlichen, sonst funktioniert das nicht. Nämlich einfach nur dieses Anschauen funktioniert tatsächlich eher nicht, weil, also zeigen auch Studien übrigens, dass das
Ich
nicht
sag ja,
funktioniert.
dass das bei
Ja, Tom,
erfahrenen
ich
Spielern
will es ja
sind.
kurz ausführen trotzdem,
Ja.
Tom. Natürlich bei
Aber du,
erfahrenen
ich fühle mich
Spielern schon.
angegriffen in
Es
meiner
tut mir
Würde.
leid. Was man halt machen sollte, ist die Aufmerksamkeit zu lenken und sozusagen auch Beobachtungsschwerpunkte zu nennen. Also das heißt, ich kann ja nur mal erzählen, wir haben das in Gera gemacht mit Angus Shark. Da ging es darum, um die Armführung, wo soll die hin? Also dass einerseits der linke Arm oben ist und andererseits der rechte Arm sozusagen auf Schulterhöhe zurückgezogen wird oder zurückgeführt wird. So, also Beobachtungsschwerpunkt gesetzt und wir haben das mit einem, haben wir vielleicht noch nicht erwähnt, man kann ja entweder das aufnehmen, speichern und später nochmal abrufen oder man hat so zeitverzögert, dass es 15 Sekunden später oder 20 Sekunden später einfach abläuft über den Fernseher. Ich kann ja gleich mal erzählen, wie wir das gemacht haben. Jedenfalls war das so, dass ja, die drei Versuche hatten, dann direkt zum Fernseher gekommen sind und wir dann sozusagen Feedback gegeben haben oder ich besser gesagt und eben auch Beobachtungsschwerpunkte genannt haben. Ne? Also ich habe gesagt, hier, acht auf deinen Ellenbogen, dort und dort und dort und dann konnten sie sich das eben nochmal anschauen. Also das ist, glaube ich, eine super wichtige Sache. Ich kann ja mal erzählen, wie wir genau wie es gemacht haben. Also ich habe genutzt ein ja, Tablet von mir, weil ich mein Handy immer so für Musik noch brauchte. Also ein Tablet genutzt mit Kamera. Dort hatten wir so eine kostenlose Software, ich weiß nicht, Video Delay Instant Replay hieß die, glaube ich, eine kostenlose App gewesen. Damit kann man sozusagen, gibt zig andere, ne? Also das ist nur ein Beispiel, damit kann man Video direkt zeitverzögert wiedergeben. Dann hatten wir in Gera so einen Fernseher, der ein Smart TV war, deswegen konnte ich dann einfach von dem Tablet quasi das Ganze auf den Fernseher übertragen und wir hatten dann also das Bild zeitverzögert immer auf dem Fernseher. Und ich hatte es dann so ungefähr auf 15, 20 Sekunden eingestellt und genau, das hat gereicht ungefähr für drei Angriffsschläge hintereinander weg. Dann direkt nach den Angriffsschlägen sind sie hergekommen, haben sich das angeschaut. In der Zeit hat die andere Spielerin, wir haben es immer zu zweit gemacht, geübt. Und als die dann ihre dreimal fertig haben, haben wir wieder gewechselt und so weiter. Also von der Zeit her hat das ziemlich gut gepasst. Genau, also braucht man nicht viel. Und eine Kamera, wie gesagt, kann man ein Tablet nehmen. In der Bundesliga zum Beispiel habe ich von Dresden gehört oder beziehungsweise im Stützpunkt. Die machen das mit Data Volley, also dieser Statistiksoftware. Ja, da kann man auch relativ leicht so eine Zeitverzögerung quasi einstellen und hat im Endeffekt genau den gleichen Effekt. Ja. Also ich glaube, da gibt es einige Freeware auch. Und naja, wie gesagt, also mir ist halt aufgefallen, es ist schon wichtig, dass man den Leuten das sagt. Und ich habe dann auch, glaube ich, einmal sogar was eingezeichnet. Das ging dann auch mit dem Tablet ganz gut. Ja, so und so meine Erfahrung. Finde ich ganz schön frech, dass du die ganze Zeit, während ich den Monolog halte, hier am Handy rumhockst.
Ich fand das so, so spannend, dass ich auf mein Handy gucken musste.
Ja. Oh Mann. Naja, also zusammengefasst haben wir die ganzen Sachen auf, in dem Artikel Volleyball Trainerportal unter Material
Slash
Trainer
Trainerfertigkeiten, Slash Feedback und Minus und Minus
Fehlerkorrektur.
Fehlerpunkt Slash.
Genau, dort findet ihr das Ganze auch nochmal zusammengefasst. Wir haben das heute halt nur mal gespickt mit einigen Anekdoten und persönlichen Erfahrungen. Also ich persönlich
Und
denke,
unseren wunderschönen Stimmen.
ja, das natürlich auch. Genau, also Feedback, Video-Feedback, denke ich, lohnt sich auf jeden Fall. Das sollte man mal in Erwägung ziehen. Natürlich, wenn man jetzt in den sehr
Und,
professionellen
sorry, wenn ich
Bereich,
nochmal da
ja,
einhake.
du unterbrichst mich, kann ich
Entschuldigung.
einen Satz mal bitte noch?
Nein.
Du warst die ganze Zeit aufs Handy geklotzt, du hast jetzt übrigens gar keine Rechte mehr, mich irgendwie zu unterbrechen.
Hat gar keine Rechte. Nicht mal mehr Menschenrechte.
Ich wollte nur noch abschließend sagen, im Profibereich sind ganz viel auch Kraftmessplatten, das ist auch eine Form von Feedback, weil da so viele Sprünge, wie die Profis machen, ist es wichtig, dass die auch gleichmäßig abspringen und nicht irgendwie ein Bein mehr belasten als das andere. Das sieht man manchmal auf Instagram, dass die so Kraftmessplatten auch haben. All das gibt es da noch zusätzlich als Feedback, neben dem Video-Feedback natürlich.
Darf ich jetzt?
Ja.
Übrigens ist auch sehr witzig Video-Feedback. Also wir haben das bei uns sogar so gemacht, also bei uns Männern. Wir haben das aufgenommen, auch einmal mit dem Handy und haben uns das dann quasi, also nicht mit Verzögerung, sondern haben uns das danach einfach gezeigt so und haben die Videos danach einfach in unsere WhatsApp-Gruppe gepostet und das war halt sehr witzig.
Okay.
So, das wollte ich nochmal sagen.
Ja.
Witzig.
Aber weil du es gerade sagst, vielleicht mir noch eine andere wichtige Sache in einem Jugendbereich.
Nein.
Ist es immer erstmal so witzig und alle lachen, also konzentrieren sich nicht richtig drauf, weil ich bin doch im Fernsehen. War generell bis jetzt in jeder Mannschaft so.
Ja, das ist aber auch normal. Also ich glaube,
Ja.
das ist auch bei den Erwachsenen so. Deswegen fand man das ja so
Ja,
witzig.
ich denke auch, also was da hilft, ist einfach die Zeit, wenn man es öfter
Ja, du
macht,
musst es dann einfach, ja.
irgendwann ist es dann auch nicht mehr so witzig und in dem Fall, es ist,
Es ist trotzdem witzig.
ich sag meiner Mannschaft trotzdem vorher, hier Leute, bitte, ich bitte euch, euer Gelächter auf ein paar Minütchen zu beschränken und das nicht das halbe Training zu machen, wenn das Zeug hier dasteht, weil es halt aufwendig aufzubauen ist. Das sei vielleicht nochmal erwähnt, ist schon aufwendig, aber ich denke, es lohnt sich.
Aufwendig. Na
Wir
gut.
müssen Mattenwagen da drauf, dann den Fernseher, damit der nicht auf dem Boden sitzt. Dann musst du das Tablet aufbauen mit einem Stativ. Dann musst du überall Strom verlegen, zumindest bei uns, weil wir nicht so Strom am Feld haben, bla bla bla. Das ist schon aufwendig.
Ja, das stimmt.
Ah, okay, Tom, haben wir es also geschafft. Take Nummer 5.
Ja, fast.
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 Was fehlt noch?
Wollen wir noch irgendwas tippen? Nee, ne? Eigentlich. Ich habe jetzt kein Spiel
Nö.
mehr im.
Ich weiß auch nicht, wer so spielt. Wir können ja mal aus Spaß für nächste Woche tippen, was es da so an Begegnungen
Na, ich
gibt.
weiß nicht, wollen wir wirklich schon für nächste Woche tippen? Weil wir nehmen ja erst wieder in 2 Wochen auf, frühestens.
Ja, so.
Guck mal, hier gibt es nochmal Erfurt gegen
Also
Schwerin.
Erfurt gegen Schwerin, wie wird das ausgehen? Ist in Erfurt. Also weiß nicht,
3-0, also
3-0,
0-3, 0-3.
0-3, ja, okay. Dann haben wir Samstag. Da muss ich jetzt mal kurz in die erste Bundesliga Frauen filtern, weil Männer kenne ich mich jetzt gar nicht aus.
Ach Mensch, was ist denn damit los mit dir?
Weiß ich auch nicht.
Ich kenne mich auch nicht aus.
Also Samstag spielt dann Schwerin gegen Potsdam. Ja.
Ah, nachdem die das letzte Mal so eine. War das nicht von Potsdam, wo Schwerin so eine Klatsche gekriegt hat?
Weiß ich gerade nicht. Ich glaube,
Ich
ich weiß
glaube,
es
wo wir
gerade
gesagt haben, das
nicht.
war so eine junge Mannschaft, die dann da zum Schluss jeden Hinterfeld-Angriff von Schwerin geblockt hat. War das nicht Schwerin? Ich glaube, das war Schwerin.
Ja,
Ich glaube,
kann
das war Potsdam
sein.
Schwerin, ja.
Ich weiß nicht, aber Potsdam ist auch, ist alles so schwanken und Schwerin gewinnt so wichtig. Ich weiß es nicht.
Boah, weiß ich
3-2. Ich
nicht.
sag 3-2 Potsdam. Auch
Na,
wenn,
3-1 für Schwerin.
auch wenn ich sozusagen denke, dass Schwerin hoffe oder was heißt hoffe, bin jetzt nicht so. Könnt ihr mir auch vorstellen, dass Schwerin gewinnt. Also. Ich
Ja.
denke aber, es wird ein knappes Spiel. Ladies in Black Aachen gegen Stuttgart müsste theoretisch ein glattes 3-0 sein für Stuttgart.
Ah, klar für Aachen. Stuttgart.
Ja, mehr wird uns jetzt nicht angezeigt, also mehr können wir auch nicht tippen. So, schauen wir mal, ob wir Orakel spielen können. Und in dem Sinne,
Nimm du ihn.
ich habe ihn sicher. Bis zum nächsten
Bis zum nächsten
Mal.
Mal.